Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir von der Heute-Show haben natürlich versucht, uns für diesen AfD-Parteitag in Köln zu akkreditieren, aber merkwürdigerweise noch keine Antwort gekriegt. Ich vermute, da ist was in der Post verloren gegangen, aber kein Problem.
Ja, weil man wahrscheinlich Phoenix geguckt haben wird bei den Kollegen vom ZDF, denn die Phoenix-Journalisten wurden akkreditiert, haben live übertragen und wir haben da auch sehr intensiv zugeguckt, Daniel Buß und ich, und wir haben beziehungsweise er schon mal vorab recherchiert, wie überhaupt das Verhältnis ist zwischen Medien und AfD. Warum gibt es da so eine Unterschiede? Deine These?
Naja, die AfD hat demokratiefeindliche Tendenzen und dazu gehört natürlich auch, dass man nicht immer eine freie Berichterstattung ermöglichen möchte, vor allen Dingen nicht dauerhaften Einblick haben möchte. Auf dem Parteitag gab es ja diverse Versuche, per Antrag auch die Presse bei Bedarf ausschließen zu können von einer eigentlich öffentlichen Veranstaltung. Und was Phoenix angeht, Phoenix hat dann auch übertragen, wie darüber diskutiert wurde, ob denn die Kameras auch von vorne, also vom Podium, reinfilmen dürfen, also die Parteitagsdelegierten letztlich auch zeigen dürfen. Die hatten wiederum kritisiert, naja, da wären die Kameras ja vielleicht auch im Weg, wenn man als Delegierter aufs Podium gucken möchte. Aber eigentlich ist das eine völlig etablierte Sache, dass ein Parteitag eben nicht nur das Podium zeigt, sondern auch die Reaktionen im Publikum. Das wollten einige nicht. Aber mehrheitlich wurde dann doch gesagt, ja, Kameras sind doch in Ordnung.
Dann werden wir ein Buch vorstellen. Da geht es um den ja interessanten Wechsel von digital zu analog, also wieder die Rückbesinnung zu alten Werten. Und wir gedenken Bernd Fritz. Er war mal Chefredakteur der Titanic, des Satiremagazins Titanic. Und er ist Ostersonntag gestorben. Und wir hören uns ein Interview an, was er uns gegeben hat hier vom Medienmagazin 2001, weil er ist der berühmte Wettkandidat, der Thomas Gottschalk auf offener Bühne sozusagen vorführte. Und das natürlich alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Wir hatten es ja gesagt, wir werden uns in der ersten halben Stunde beschäftigen mit der AfD und den Medien. Und womit man die AfD bzw. auch die Pegida-Bewegung in Verbindung bringt, ist ja ein klassisches Wort, Daniel.
Sag es.
Die Lügenpresse.
Ja.
Genau, und
oder
da war's.
Die Lückenpresse.
Oder die Pinocchio-Presse.
Ja.
Ja. Und da war es ziemlich erstaunlich, als ich heute mal kurz reinguckte in den Bundesparteitag der AfD, dass man dort, hören wir doch einfach mal rein, Abstand nimmt von diesem Begriff.
Wir beschimpfen auch nicht die Medien als Lügenpresse, weil die Presse berichtet über das, was sie denkt. Und wenn sie falsch berichtet, dann werden wir juristisch dagegen vorgehen. Aber Meinungen und Interpretationen werden wir nicht dahingehend beschreiben, dass das Lügenpresse wäre. Wir sagen auch nicht Lügenpresse, auch dann nicht, wenn diese Medien uns Konservative, die wir konservativ sind, allzu gerne als Rechtsradikale beschreiben, die Linksextremen jedoch als Aktivisten und Autonome verniedlichen und linken Terror gar als Kampf gegen Rechts verniedlichen.
Das war Martin Renner, er ist von der AfD Nordrhein-Westfalen, einer der Sprecher, und ich habe das so verstanden, dass tatsächlich das als Vorschlag gemacht wird, und der Beifall war jetzt noch nicht so euphorisch, aber dass man zumindest darüber nachdenkt, ein anderes Verhältnis zur Presse aufzubauen. Hast du das auch so beobachtet, Daniel?
Ja, wobei es auch wieder kritische Stimmen gab, vielleicht kein ganz krasses Vokabular, aber Markus Prezell, der Landesvorsitzende NRW, der AfD und Ehemann von Parteivorsitzender Frauke Petry hat das hier gesagt.
Das Problem der Presse ist nicht nur, dass sie Falsches berichten. Das Problem ist, dass sie Falsches berichten, weil sie es schlicht nicht besser wissen. Und daran müssen wir ansetzen. Wir müssen mit der politischen Bildung, die wir betreiben, tatsächlich bei den Journalisten schon anfangen, meine Damen und Herren. Und dazu lassen Sie uns einen Beitrag mit diesem Parteitag leisten. Lassen Sie uns mit einem Programm, was klar und eindeutig unsere Positionen festlegt, der Öffentlichkeit klar machen, wo wir tatsächlich stehen, und dass das mit dem Bild, was über uns vermittelt wird, in den vergangenen 4 Jahren wenig bis häufig gar nichts zu tun hat, und dass wir eine andere, eine bessere Berichterstattung verdient haben.
Also politische Bildung für Journalisten wird hier letztlich gefordert. Man könnte vielleicht auch sagen, die AfD will Journalisten umdrehen. Das wird vor allen Dingen bei kritischen Journalisten, und die gibt es in Sachen AfD, tatsächlich auch zuhauf vermutlich nicht so funktionieren. Ich frage mich ja schon seit einiger Zeit, wie man überhaupt über die AfD richtig berichten kann, wenn man denn keinen besonderen Zugang mehr bekommt. Und das trifft auf diverse Kollegen zu. Ich habe mich zum Beispiel gestern erst mit Markus Grill getroffen, dem Chefredakteur von Korrektiv, dessen Journalisten wiederum gerade ein Schwarzbuch AfD rausgebracht haben, das ziemlich lesenswert ist. Da geht es unter anderem um das Parteiprogramm, das nochmal besonders unter die Lupe genommen wird, aber auch den Wahrheitsgehalt der Aussagen. Und Markus Grill hat mir unter anderem erzählt, dass seine Leute zu den klassischen Hintergrundgesprächen, die es für Journalisten gibt, ja gar nicht zugelassen werden und man sich vor allen Dingen mit AfDlern in der zweiten Reihe unterhält.
Das ist ja in der Partei auch nicht so schwer, muss ich mal sagen, weil die natürlich ein einziger Intrigantenstadel ist. Ja? Also die bekämpfen sich ja ziemlich schamlos untereinander. Ja? Das kriege ich auch mit bei klassischen Hintergrundgesprächen, also von jemandem wie Meuthen oder Gauland oder Petri. Da ist natürlich auch so, dass die sozusagen liebend gern über ihre parteiinternen Widersacher herziehen. Diese Zugänge haben Kollegen bei uns oft nicht, aber ich halte es auch für die Berichterstattung gar nicht so nötig, solche Zugänge zu haben, also solche in Hintergrundgesprächen mit Frau Petri zu sitzen. Dann erfährt man halt sozusagen ihre Sicht der Dinge, aber möglicherweise ist es ja interessanter, mit ihren Mitarbeitern zu sprechen und mit anderen zu sprechen, die dann oft anonym sind, also die natürlich unter dem Schutz der Anonymität doch aber auch viele Dinge erzählen.
Und besonders schwer hat es vor allen Dingen eine Kollegin, Melanie Ammann vom Spiegel. Sie ist AfD-Berichterstatterin der ersten Stunde seit der Parteigründung 2013 tatsächlich dran an der AfD. Und immer wenn es um Frauke Petri, immerhin ja die Parteivorsitzende selbst geht, bleibt sie außen vor. Denn Petri und auch ihr Mann Markus Prezell beschimpfen sie sogar auf offener Bühne. Sie können nicht vertraulich behalten. Es ist eine offene Warnung an AfD-Vertreter, mit der Kollegin Ammann zu sprechen. Außerdem würde sie sich ins Privatleben einmischen. Mal als die nervöse Republik, der Dokumentarfilm von Stefan Lambi, neulich diskutiert wurde hier im Kino Babylon in Berlin, sagte Petri dann auch selbst, dass sie zwar grundsätzlich Journalisten ja Zugang gewähren möchte auf Veranstaltungen, aber nicht allen, und meinte bei diesen Worten dann auch Melanie Ammann konkret.
Wenn es Protagonisten gibt, die sich auch in das Privatleben von Politikern eingemischt haben, und das ist in dem Fall mehrfach zu belegen, dann kann man die Entscheidung treffen, und die haben wir in Einzelfällen getroffen.
Ja, und die Kollegin Melanie Ammann ist bei einigen Veranstaltungen der AfD nicht zugelassen worden. Bei dieser Veranstaltung heute und morgen in Köln auf dem Parteitag aber schon. Und Melanie Ammann ist jetzt auch telefonisch mit uns verbunden. Hallo Frau Ammann.
Hallo.
Bevor wir über die Lage in Köln reden, vielleicht kurz die Vorwürfe, die immer wieder geäußert würden. Sie würden sich ja ins Privatleben einmischen. Tatsächlich haben Sie sich ja für Beziehungssituationen auch beschäftigt. Sven Petri, der Vorgänger von Markus Prezell, sozusagen in der Beziehung zu Frau Petri, aber auch die aktuelle Beziehung. Warum ist das für Sie journalistisch tatsächlich warum spielt das eine Rolle?
Also für mich spielt das Privatleben von Frau Petri eine Rolle, wenn es eine politische Relevanz hat. Also wenn es für die Partei, die AfD, wichtig ist, oder wenn es für die Politik, die politischen Positionen, die Frau Petri einnimmt, wichtig ist. Und ich habe eben, wenn jemand wie Frau Petri verheiratet ist mit einem Parteifreund, Sie haben es ja vorhin gesagt, dem Landeschef von AfD in Nordrhein-Westfalen, dann ist das eben ein politisches Powerpaar, so ähnlich wie Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht. Und dann wird darüber selbstverständlich auch berichtet. Über den Ex-Mann von Frauke Petri habe ich berichtet in einem Buch, aus dem ein Vorwurf auf Spiegel Online erschienen ist. Und da in einem Buch stellt man natürlich Figuren aus einer Partei auch mal etwas umfassender dar. Und deswegen kam sozusagen der Schlenker von Sven Petri zu Markus Prezell sozusagen. Aber darüber hinaus habe ich mir selber schon den Grundsatz auferlegt, das, was wirklich rein privat ist, mit der AfD nichts zu tun hat, das interessiert mich auch nicht. Aber eben da, wo es politisch wird, da wird es auch relevant, finde ich.
Wir haben eine Telefonverbindung zu Ihnen, zu einem Hotel. Ist das das Tagungshotel in Köln?
Ja, genau, es ist das Maritimhotel. Ich sitze jetzt gerade in meinem Zimmer und gucke hier aus dem Fenster auf die Polizeiwagen und einige letzte versprengte Demonstranten vor der Tür. Das Haus hier ist wie ein Hochsicherheitstrakt, so wie Alcatraz, irgendwie gesichert. Und ja, die Delegierten, die heute hier reingekommen sind, die hatten es schon ganz schön schwer. Also die wurden teilweise irgendwie mit Sachen beworfen und angegriffen und mussten unter Polizeischutz hier reinkommen. Das war für die, glaube ich, nicht so angenehm.
Und Sie selbst, durften Sie in den Saal?
Ja, ich hatte das sehr große Glück, dass ich dank früher Buchung ungefähr, ich habe ein Zimmer in diesem Hotel hier.
Aber ich meine jetzt in den Saal vom Bundesparteitag.
Ich durfte in den Saal, denn ich habe eine Akkreditierung bekommen für diesen Parteitag. Es ist auch so, dass ich bei der AfD eigentlich bei der Zulassung zu Veranstaltungen eigentlich nie Probleme habe, es sei denn, Frau Repetri kann entscheiden, ob ich zugelassen werde oder nicht. Also die Probleme, die ich hatte, waren in ihrem Landesverband in Sachsen. Bei den Landesparteitagen dort habe ich keine Zulassung bekommen. Beim Bundesparteitag hier entscheidet sie das aber eben nicht alleine. Und sozusagen da fährt die Bundespartei auch einen anderen Kurs als Petri selbst. Und ich habe mich da normal angemeldet und wurde normal zugelassen.
Das heißt, wenn es um Ihre Berichterstattung geht, um die Art, auch wie Sie berichten können, um die Zugänge, dann steht und fällt alles mit der Figur, auch der Person Frauke Petri, die ja immerhin Bundesvorsitzende ist, selbst wenn sie jetzt kein Spitzenamt in der Kandidatur übernehmen möchte. Wie einfach ist es denn für Sie, tatsächlich dann in Anführungszeichen die Wahrheit abzubilden, also sich der Wahrheit möglichst zu nähern, wenn Sie null Zugang zur eigentlichen Spitzenfrau der Partei haben?
Also das macht die Berichterstattung auf jeden Fall schwieriger und natürlich ist es für mich auch schwieriger, die Sichtweise von Frauke Petri abzubilden, wenn sie sich weigert, mir die zu schildern. Also auch in ihrem Umfeld, die Mitarbeiter oder die Vertrauten in der Partei haben von ihr auch die klare Vorgabe, mit Melanie Ammann darf man nicht sprechen. Nicht alle halten sich daran zum Glück, deswegen ist es mir jetzt doch gelungen, mit großer Mühe zu ein paar Leuten da einigermaßen fairen Kontakt aufzubauen. Deswegen kriege ich das schon irgendwie ihre Sicht der Dinge mit. Aber letztlich ist es für Petri vor allem selber blöd, glaube ich, weil sie eben die Chance nicht nutzt, mir ihre Positionen selber zu vermitteln. Also ich muss mir die irgendwie mühevoll über Umwege besorgen. Aber es klappt eigentlich immer irgendwie.
Nun werden Sie dann ja auch möglicherweise heute die Rede des Parteivorsitzenden Jörg Meuthen gehört haben. Sie wurden zielgerichtet angesprochen. Hören wir ganz kurz in meinen kleinen Ausschnitt hinein.
Liebe Parteifreunde, da schreibt die Journalistin Melanie Ammann nach langer Recherche ein ganzes Buch über uns. Über uns, die Alternative für Deutschland, das unlängst erschienen ist und betitelt es allen Ernstes mit Angst für Deutschland. So heißt das Buch. Das ist der Titel. Es wird darin wortreich insinuiert, wir, die AfDler, seien Angstbürger. Angst sei die uns einende Klammer, das geht über viele, viele Seiten, die uns zur Partei zusammenschweiße. Doch diese Analyse ist, ich sage es klar und deutlich, diese Analyse ist schlicht falsch. Meine Damen und Herren, wer sich in diesem Land unter diesen Bedingungen, zum Beispiel denen da draußen vor diesem Hotel, zur AfD bekennt, wer für sie kämpft und im Kreisverband, am Straßenstand oder wo auch immer Politik macht, darf eines ganz gewiss nicht sein, nämlich ängstlich.
Frau Ammann, wie ist das so, Buhfrau der AfD zu sein?
Also es war schon eine seltsame Situation, da auf der Presseempore zu sitzen und dann wird man da so namentlich abgehandelt. Aber ich muss sagen, gut, so ist es, wenn man ein Buch schreibt über eine Partei und die Partei sich dann darüber aufregt oder die Protagonisten der Partei das erwähnen in ihren Reden, das ist ihr gutes Recht. Also genauso wie ich die in meinen Artikeln erwähne, dürfen die natürlich öffentlich da irgendwie drauf antworten. Ich fand jetzt auch, dass die Ausführungen von Meuthen jetzt nicht irgendwie unfair waren.
Weil Angst, die meinen ja mit Angst etwas anderes, als dass jetzt AfDler Angst hätten, auf die Straße zu gehen, sondern wenn ich Sie richtig und Ihr Buch verstanden habe, dann verbreitet natürlich die AfD Angst, indem sie sagt, die Entfremdung durch Muslime in Deutschland würde sie zu einer Minderheit in Deutschland wirken lassen.
Ja, das stimmt. Also natürlich, er hat das völlig falsch dargestellt. Er hat quasi den Inhalt verdreht. Er hat im Prinzip das gemacht, was die AfD den Medien vorwirft, nämlich eine Botschaft genommen und sie quasi manipulativ und falsch wiedergegeben. Aber gut, es ist a free country. Damit muss ich leben. Ich glaube, wenn ich draußen auf dem Gang hier Delegierte ansprechen und dann stehe ich denen da Rede und Antwort und habe ja auch die Möglichkeit, das dann richtig zu stellen. Jeder kann dieses Buch lesen, sich selber seine Meinung bilden, was ich da schreibe, und wenn der Parteichef versucht, die Botschaft dieses Buchs irgendwie falsch zu spinnen oder so, dann denke ich, da wird sich schon irgendwie die Wahrheit durchsetzen, denn es kann ja jeder reingucken und sich diese Meinung bilden. Ich finde es nur bezeichnend eben, dass die Partei in der Hinsicht eben mit Methoden arbeitet, die sie sonst uns Journalisten vorwirft. Also, dass sie Hürther Herr Meuthen jetzt da quasi selektiv irgendwie den Buchtitel rausgreift und meine Botschaft verdreht. So, das ist eigentlich, man könnte sagen, es ist Lügenpolitik, wenn man so will, oder Lügenrezension. Also ja, um das Stichwort Lügenpresse aufzugreifen, das klingt hier irgendwie sehr ähnlich.
Vielleicht noch kurz zum Schluss. Frauke Petry, sozusagen die Spitzenfunktionärin, mit der Sie auch die größten Probleme haben, ist ja gerade in der Defensive keine Spitzenkandidatur. Heute eine große Schlappe, was ihren Antrag angeht. Sie hat sich auch vom Parteitag vorübergehend zurückgezogen. Glauben Sie, das Problem, in Anführungszeichen, gerade aus Ihrer Perspektive, Frauke Petry wird sich morgen erledigt haben?
Also wenn es wirklich gelingt, hier Frauke Petrys Gegnern ein Team aufzustellen für die Bundestagswahl, ein kleines, schlagkräftiges Team sozusagen, bei dem Petry dann so am Rande stehen würde, das würde diese Niederlage natürlich noch mehr vergrößern. Und ja, es kann schon sein, dass das Bundestagswahlkampf dann mein spezielles Problem im Konflikt mit Frau Petry deutlich kleiner wird. Den Eindruck hatte ich heute auch. Ich meine, ich als Journalistin muss wirklich alles versuchen, das unabhängig von dem Ärger, den ich sozusagen mit ihr habe, dass diese Partei irgendwie objektiv zu beobachten und da mich nicht hinreißen zu lassen, zu sagen, juhu, jetzt ist sie weg, so ungefähr. Das ist nicht meine Haltung, und ich muss versuchen, das so kühl wie möglich einfach zu verfolgen und schauen, wer sich da durchsetzt in diesem Machtkampf.
Vielen Dank für Ihre Beobachtung und Einschätzung. Das war Melanie Ammann. Gleich schalten wir zum DJV-Vorsitzenden Frank Überall, holen uns sozusagen eine zweite Meinung ein, eine aus der Vogelperspektive. Und er wird uns hoffentlich erzählen, wie es anderen Journalisten gegangen ist bei diesem AfD-Bundesparteitag. Radio 1 mit dem Medienmagazin und am Telefon in Köln jetzt zugeschaltet Frank Überall, DJV-Vorsitzender, WDR-Journalist und mit Kölner Erfahrung jetzt ausgestattet, logischerweise auch die Veränderung bemerkend vor dem Tagungshotel. Herr Überall, wie war das für Sie heute? Durften Sie in den Saal und sind von den 1200 Anmeldungen, die wohl gemacht wurden, sind da Journalisten mehr als 250 in den Saal gelassen worden? Nein, so viel gibt es nur in dem Saal. Aber wie ist das Verhältnis ungefähr?
Naja, es gab sehr viele Journalisten, die nicht reingelassen wurden. Bei mir war das auch erst so. Ich hatte eine Akkreditierung, eine offizielle Bestätigung vom Pressesprecher der Alternative für Deutschland. Bin allerdings dann, habe ich bravenartig angestellt, durchsucht worden, und dann am Counter hieß es, nee, Sie kommen hier nicht rein, Sie stehen nicht im Computer. Letzten Endes habe ich das Ganze dann öffentlich gemacht und daraufhin dann auch gleichzeitig nochmal mit dem Pressesprecher Kontakt aufgenommen. Dann durfte ich rein, aber viele andere Kolleginnen und Kollegen durften nicht rein. Deswegen haben wir als Deutscher Journalistenverband hier auch ein alternatives Pressezentrum aufgemacht. Wir haben ein Auffangbecken gemacht für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht vorgelassen wurden. Das waren welche, die sehr kritisch über die AfD seit längerer Zeit berichten, da auch schon bei Twitter zum Beispiel beschimpft wurden, wie die Journalistin Liane Bednarz. Aber es waren auch andere, die durchaus hier im Rheinland regelmäßig mit AfD-Kandidaten sprechen, über sie berichten, die auch erzählen, dass ihre Tweets auch von AfD-Funktionären entsprechend geteilt werden. Und da war die Verwunderung doch auch groß, dass man eben hier jetzt nicht berichten darf.
Gibt es denn sowas wie eine klare Linie? Wir haben gerade mit der Kollegin Melanie Ammann gesprochen, die ja gerade von der Parteivorsitzenden Frauke Petry gerne außen vor gelassen wird. Gibt es eine klare Linie, die Kritiker müssen draußen bleiben, oder gibt es doch eine Art Durchmischung, neutrale und kritische dürfen zumindest zum Teil rein?
Also mein Eindruck ist ganz klar nach den Gesprächen, die ich hier geführt habe, es sind vor allem die Kritiker, die draußen bleiben mussten. Es hat einige sozusagen den Beifang dann auch erwischt. Aber Fakt ist, dass die AfD eben nicht für eine breite Öffentlichkeit steht. Sie ist medienfeindlich und die Pressefreiheit steht im Grundgesetz. Insofern muss sie sich auch fragen lassen, wie sie es denn eigentlich mit der Verfassungstreue hält. Denn wer eine solche wichtige Regel der Verfassung nicht beachtet, der ist aus meiner Sicht, wenn er medienfeindlich ist, letzten Endes auch verfassungsfeindlich.
Der Pressesprecher der AfD hatte schon vor 2 Wochen getwittert, 1200 Anmeldungen bei nur etwa 200 Plätzen für Journalisten. Was raten Sie ihm denn in so einem Fall, wenn er auch konfrontiert ist, letztlich, ich sag mal, mit sowas wie Brandschutzvorschriften?
Naja gut, ich bin jetzt nicht der Ratgeber der AfD, aber man kann ja schlicht und einfach mal auf die anderen Parteien gucken. Wie machen die das denn? Das kann mir doch keiner erzählen, dass ein CDU-Parteitag mit der Kanzlerin, dass die Krönungsmesse von Martin Schulz bei der SPD nicht auch ganz viele Journalisten angelockt hat. Also insofern, so wichtig ist die AfD dann auch nicht. Die anderen Parteien haben diese Schwierigkeiten auch. Oder gibt es intelligente Lösungen? Man kann Pool-Lösungen beispielsweise bilden. Man kann pro Medium nur eine bestimmte Anzahl zulassen. Es gibt, wenn man ins Gespräch kommt, wenn man das Ganze professionell macht, durchaus Lösungen. Daran scheint die AfD aber kein Interesse zu haben.
Also solche Lösungen sind überhaupt nicht vorgeschlagen worden seitens der AfD?
Nein, sie sind nicht vorgeschlagen worden. Es wurden dann, wie gesagt, das ging bis hin zu Beschimpfungen einzelner Journalistinnen und Journalisten online. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das hat nichts mit Pressefreiheit zu tun. Das hat mit einem Versuch einer gelenkten Öffentlichkeit zu tun. Und eins war auch noch spannend. Als Frauke Petry dann ihr Statement für die Medien abgegeben hat, wo hat sie das gemacht? Nicht innerhalb des Saals oder des ganzen Tagungsbereichs, der sehr groß ist. Nein, vor dem Saal. Denn da standen eben auch ganz, ganz viele Journalistinnen und Journalisten, die nicht akkreditiert waren. Irgendwie war ihr das dann doch aber irgendwie wichtig.
Vielen Dank, Frank Überall, DJV-Vorsitzender, für diese andere Einschätzung aus einer anderen Perspektive, sage ich mal. Und vielleicht noch eine ganz kurze These oder Hypothese von Ihnen. Ist das Verhältnis AfD-Medien möglicherweise vor einer Veränderung oder bleibt es ein dauerhaft zerrüttetes Verhältnis?
Ich befürchte, dass es dauerhaft zerrüttet bleibt. Nicht von Seiten der Medien, die eben auch neutral und einordnet natürlich auch berichten, aber in der AfD fühlt man sich offensichtlich so falsch verstanden und falsch eingeordnet, dass dieses Verhältnis auch nicht schnell zu kitten ist.
Dankeschön.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich werden wir analog. Das heißt, Sie hören ja eigentlich analog, obwohl wir teilweise digital im DAB Plus Paket abstrahlen. Aber man kann ja nicht digital hören. Alles, was Sie hören, ist analog. Aber wir sprechen über die Rache des Analogen gleich mit Vera Linz.
Die Sonne scheint, es riecht wie früher und die Farben leuchten. Erinnert dich, da war ich.
Erinner dich, Klee? Wir müssen uns jetzt erinnern, als das Radio wirklich noch vollwertig analog war. Oh, da knarrt es analog. Genau, Vera Linz ist im Studio, hat ein Buch mitgebracht, das heißt Rache, die Rache des Analogen vom kanadischen Journalisten David Sacks, das wir jetzt ein bisschen auch vorstellen wollen, rezensieren wollen. Der Untertitel heißt, warum wir uns nach realen Dingen sehen. Vera, das Comeback des Analogen ist ja seit einiger Zeit zu beobachten, für alle augenfällig oder ohrenfällig besser gesagt, mit der Renaissance der Schallplatte. Es gab ja hier auch mal auf Radio 1 einen ganzen Schallplattentag. Was hat ihn denn zu diesem Bild von der Rache nun bewogen? Schlägt das Imperium jetzt etwa zurück?
Na, mehr oder weniger. Also wir merken das, wie du schon sagtest, die Leute sehen sich zu Vinylplatten zurück, zu Notizbüchern oder sogar zur ganz normalen Analogfotografie. Das ist alles wieder im Kommen. Hören wir erstmal gleich David Sacks, warum er diesen Bewusstseinswandel so martialisch die Rache des Analogen nennt. Der Ausdruck Rache, sagt er, kommt von dem Gedanken, dass diese Technologien ja bereits abgeschrieben waren und nur noch ihre hartgesottensten Anhänger an ihnen festhielten. Es war klar, das ist vorbei, wir entwickeln uns weiter und gehen voran und plötzlich fing dieser Bereich wieder an zu wachsen. Und der Eindruck der Rache entsteht also, weil diese totgesagte Technologie ganz unerwartet wieder an Bedeutung gewinnt. Ja, es ist eine Rache, aber nicht in dem Sinn, dass das Analoge das Digitale ausmerzen würde, sondern als eine Art Wiederauferstehung vor den Toten.
And so yeah, that is a revenge. It's not the revenge that means that it's going to kill off, you know, digital technology, but it is a bit of a comeback from the dead.
Und zwar erstaunlicherweise selbst im Silicon Valley, also dort, wo der Siegeszug des Digitalen gepredigt wurde, hält jetzt auch das analoge Einzug.
Das hat man vielleicht jetzt nicht so erwartet. Gerade im Silicon Valley denkt man alles, heißt ja auch schon Silicon, nicht? Also die Silizium-Basismaterialien für die ganzen Transistoren, Chips und so weiter. Wie erklärt denn David Sacks dieses Phänomen?
Na, erstmal bringt er eben viele Beispiele für diesen, sag ich jetzt mal, Megatrend im Silicon Valley. Einiges davon ist ja auch schon durch die Presse gegangen. Also zum Beispiel Manager des Softwareunternehmens Adobe meditieren vor einer Fototechnologie. Tapete mit Waldmotiv. Oder Hightech-Firmen machen dort ihre Büros zu Begegnungsstätten. Da hängen eben statt Whiteboards nur noch Displays und Stifte liegen dazu aus. Oder der Digitaldienst Evernote, der ja eigentlich darauf spezialisiert ist, dass man eine papierlose Verwaltung hat, der stellt gemeinsam mit Moleskine jetzt Notizbücher her. Das ist also einiges im Wandel und Sex überrascht diese Wendung ganz und gar nicht, denn er sagt, erst jetzt, da die Digitalisierung die Gesellschaft prägt, kann man überhaupt erkennen, was an ihr gut ist und was schlecht. Und deshalb meint er, kommt das Digitale eben auch jetzt auf den Prüfstand. Ich denke, sagt er, der vernünftige Prozess beginnt dann, wenn wir darauf schauen, was eine neue Technologie kann und was nicht. Dann können wir auch kritisch auf vorangegangene Technologien zurückblicken, in diesem Fall auf die analoge. Und wir sind nun in der Lage, diese Technologie an sich zu betrachten, nicht im Rahmen von analog gegen digital, sondern dahingehend, wie das Analoge das Digitale ergänzen kann. Man kann für sich selbst feststellen, warum sie jetzt vielleicht wertvoller für einen ist, nachdem man sie eigentlich schon aufgegeben hatte. Oder wie man diese Technologie wieder in sein Leben oder in seine Arbeit reintegrieren möchte. Und das Digitale wird eben dort wieder abgeschafft, wo es die Erwartungen nicht erfüllt. Und Sex geht sogar so weit, dass er eine postdigitale Wirtschaft im Entstehen sieht.
Und wie unterlegt er diese Behauptung?
Naja, man sieht ja schon, also hat man schon kurz angesprochen, ob im Musikbusiness, in der Fotografie, bei Freizeitspielen oder bei Notizbüchern, die Umsatzzahlen klettern wieder nach oben. Nehmen wir mal die Vinylplatte. 2007 gingen in den USA 1 Million über den Ladentisch. 2015 waren es schon 12 Millionen. Oder im analogen Filmgeschäft wurden 2015 100 Millionen 35 mm Filmrollen weltweit verkauft. Also da ist durchaus ein Markt wieder im Entstehen. Und Sex meint, da das Digitale so präsent ist, lernen wir das Analoge eben jetzt auch wieder schätzen, weil eben analoge Ansätze auch besser funktionieren würden. Er hat für sein Buch viele Firmen aufgesucht, war bei United Record in Nashville oder bei Film Ferrania und Moleskine in Italien. Und die Manager haben ihn dann eben vorgeschwärmt davon, wie schön es ist, dass man wieder so ein Stück analoge Gestaltungsfreiheit auch zurückbekommen hat.
Mein Lieblingsspruch oder meine Lebensweisheit, die ich am liebsten mag, ist, das Leben ist ein Pendel. Ja? Mhm. Also es pendelt immer mal dahin, mal dahin. Und dann gibt es aber so einen Effekt, den habe ich noch aus dem Chemieunterricht in Erinnerung, dass es irgendwann mal, wenn es so zwei Systeme gibt, sowas wie eine gesättigte Lösung sich bildet und dann ist Ruhe. Ich kann mir vorstellen, dass analog und digital in so einem Art Gleichgewicht irgendwann sein werden. Gibt es dafür Anzeichen, dass ich vielleicht recht habe?
Genau, also das ist ja auch jetzt schon sichtbar, also dass man so eine Verknüpfung von analogen und Dienstleistungen aus einer Hand bekommt. Zum einen muss man erstmal vorab noch sagen, ergänzt sich analog-digital insofern ganz gut, weil diese Analog-Businesses ihre Angebote natürlich übers Internet verbreiten und dadurch ihre Fans auch zusammenholen können. Und zum anderen kombiniert man eben, so wie es passt, eben analog und digital miteinander.
Ja, nun vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den man vielleicht beachten sollte. Dieses Buch, ist das jetzt nun etwas, was dich überzeugt hat? Ist das ein Buch, was man getrost, nachdem man es gehört hat, weglegen kann? So nach dem Motto, es ist so, und aber gut, dass wir es zusammengefasst haben.
Also was mir gut gefällt, ist, dass Sex seine Liebe zum Analogen nicht verhehlt. Aber anders als viele Verfechter des Analogen belässt er es nicht beim Schwärmen. Da gibt es ja eine ganze Menge Literatur, zum Beispiel Analog ist das neue Bio oder solche Bücher, die eben rein schwärmen für das Analoge. Er will eher, und das macht er auch, den Blick auf das universelle Prinzip schärfen, wonach eine neue Technologie eine andere, alte, so lange verdrängt, bis sich diese eben ihren Platz zurückerobert, wie es Marshall McLuhan ja auch schon gesagt hat, den er auch zitiert in seinem Buch. Interessant fand ich, dass er das wahre Potenzial allerdings im Silicon Valley sieht, wo, Zitat, Profit und Leistung die Motoren sind. Und von dort erwartet er eine weitere Optimierung digitaler Dienste, indem sie mit analogen Kulturtechniken verschmolzen werden. Und das ist für mich auch eine Schwäche des Buches, dass er da nicht tiefer geht, wo es gerade spannend wird. Also er analysiert das leider nicht mehr kritisch, was da im Silicon Valley passiert. Denn die Rache des Analogen könnte ja am Ende auch eine Falle sein. Also indem nur das perfektioniert wird, was zum Beispiel der Digitalkritiker Evgeny Morozov zu Recht anprangert, diesen digitalen Solutionismus, der die Optimierung des Einzelnen nur anstrebt, im Dienste einer kapitalistischen Wertschöpfung, so wie wir es jetzt im Digitalen schon haben. Und das hat natürlich mit den Verheißungen des Digitalen, was sich viele davon versprechen, dann nichts mehr zu tun.
David Sacks, Die Rache des Analogen, warum wir uns nach realen Dingen sehen, aus dem kanadischen Englisch von Pauline Kobasik. Residenzverlag Wien 2017, 316 Seiten, 24 Euro. Und wer das jetzt analog in seinem Gehirn nicht eben speichern konnte, dem sei gesagt, dass wir per Twitter @verali, und ich retweete das nochmal, die Angaben twittern.
Oder werden. Schnell im Notizbuch aufschreiben, ne?
Ja, dann sage ich es nochmal, David Sacks, Die Rache des Analogen, muss reichen. Vielen Dank, Vera Linz.
Bitte.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Für nächste Woche habe ich Martin Schwarz, den Chefredakteur von 4C, hier am Telefon oder an der Skype-Leitung. Er ist Chefredakteur des deutsch-österreichischen Magazins für Druck, Design und digitale Medienproduktion. Und er hat einen interessanten Trend festgestellt, weswegen ich das jetzt erzähle. Es passt ganz gut zu diesem Buch, dass in den USA inzwischen Forschungen existieren, die davon ausgehen, dass das Digitalgeschäft völlig unnötig Geld versenkt hat und im Web nichts gewonnen und im Print viel verloren. Das zumindest eine These aus den USA. Wir werden das dann hier im Medienmagazin vom 29. April 2017 besprechen. Bleiben Sie also sozusagen nicht nur bei Radio 1 dran, sondern auch am Medienmagazin. So, jetzt wollen wir, wie eingangs angekündigt, jemanden gedenken, der unter dem Namen Thomas Rautenberg die Fernsehnation und das ZDF nahte, sage ich jetzt mal so. Er war damals als Titanic-Chefredakteur undercover auf der Bühne von Wetten, dass vom 3.9.1988 und hat dort unter der Angabe, die Farbe von Buntstiften am Geschmack erkennen zu können, dort nicht nur die Titanic-Ausgabe des nächsten Monats sehr gut verkaufen wollen, sondern er wollte auch das ZDF vorführen. Und was das ganz genau war, das hatte ich mit ihm im Jahre 2001 besprochen in der Medienmagazin-Ausgabe vom 17. März. Und hören wir da mal rein. Ich denke, ein würdiger Anlass, auch wenn man bedenkt, dass Wetten, dass nicht zuletzt deswegen nicht mehr auf dem Schirm ist, weil gerade das ZDF mit der Wette um Samuel Koch, er ist ja bis heute noch an den Rollstuhl gebunden, dass man sagen kann, also das ZDF hat diese vorausschauende satirische Zuspitzung dieser Wette nicht ganz verstanden. Aber hören wir ihn jetzt selbst.
Das Interview.
Jemand, der nicht bei der Jubiläumsausgabe von 20 Jahre Wetten, dass dabei sein wird, obwohl er wie kein anderer Wettkandidat die Fernsehnation erschütterte, ist Bernd Fritz. Umso mehr freue ich mich, dass er für das Radio 1 Medienmagazin am Telefon ist. Wollten Sie nicht oder dürfen Sie nicht, Herr Fritz?
Sowohl als auch, wie der Kanzler Kohl immer formulierte. Eingeladen hat man mich nicht. Außerdem bin ich bereits im Urlaub und würde meinen Urlaub nicht wegen einer Fernsehsendung verschieben.
Aber Sie haben schon mal Ihren Tagesrhythmus danach ausgerichtet, denn Sie waren am 3. September 1988 in Wetten, dass und Sie hatten gewettet, am Geschmack von Buntstiften die Farbe erkennen zu können. Sie hatten damals die Wette gewonnen und wurden dennoch ausgebuht. Für die Gebührenzahler mit der Gnade der späten Geburt, erklären Sie doch mal bitte, was damals abgelaufen ist.
Ja, es ist recht einfach zu erklären. Man bietet ja dem ZDF Wetten an, die möglichst originell sind oder unglaublich scheinen. Es hatte sich bei diesem Einfall eben darum gehandelt, dass man behauptet, man könne also 50 verschiedene Buntstifte rein am Geschmack unterscheiden. Natürlich dachte ich zunächst, beim ZDF würde man mal kurz herzlich lachen und sagen, guter Witz, weil man kann Buntstifte nicht am Geschmack erkennen, weil das Trägermaterial, das Tonmehl und das Öl so vorschmecken, dass man absolut nicht imstande ist, darunter irgendetwas zu schmecken. Also das weiß eigentlich jeder Chemiker und Buntstifthersteller. Das ZDF hätte eigentlich nur zu fragen brauchen, ob das überhaupt geht, prinzipiell.
Das wird vom ZDF als Real Video auch im Internet dokumentiert, Ihre Wette damals.
Ihr wisst, dass man das Fernsehen nicht ernst nehmen soll. Was Sie hier machen, ist Quatsch, Baba. Ja, also, das einmal, der Onkel darf das. Ja, aber der wäscht sich auch hinterher die Zunge wieder ab und putzt sich die Zähne. Bitte, bitte keine Stifte zu Hause in den Mund nehmen. Das macht man nicht. Das macht man nur im Fernsehen, wenn der Große dürfte ins Fernsehen einen Stift in den Mund nehmen. So, ich sage, top, die Wette gilt.
Schmeckt edel, ist Goldocker.
Goldocker.
Für den oberflächlichen Betrachter ist das ein Lausbubenstreich. Für Sie damals als Chefredakteur der Titanic war das Satire. Warum?
Ja, das war eine Dienstreise gewissermaßen. Und Der Satirische bestand eben erstmal in der Nachfolge des guten Till Eulenspiegel, der ja die Leichtgläubigkeit seiner Mitmenschen immer mal testete und sie dadurch lehrte, nicht auf alles reinzufallen. Und es ist gewissermaßen eine Aktion gewesen im Dienste der satirischen Aufklärung.
Sie waren der Einzige. Sie haben damit sozusagen beim ZDF die Sensibilität erhöht. Sind Sie darauf stolz?
Ich weiß nicht, ob ich da beim ZDF irgendwas bewirkt habe. Ich weiß auch gar nicht, ob man da bei der Bevölkerung oder beim Mitmenschen irgendwas bewirkt. Die meisten zitieren das nach wie vor als einen Gag, der eben sehr spektakulär war, weil es schauten ja 20 Millionen zu. Und dann war 4 Wochen lang war die Presse ja voll mit Vermutungen, wie ich das gemacht hätte. Da wir das ja erst in der nächsten Ausgabe des Satire-Magazins Titanic veröffentlichten. Und da mussten die Leute halt 4 Wochen warten, bis sie erfuhren, wie ich das gemacht habe, hatte, dass ich diese Buntstifte erkannte in der Sendung.
Also war das vielleicht auch ein verkaufsfördernder satirischer Dienst?
Ja, das war natürlich der begrüßte Nebeneffekt, dass man hoffte, dass tapfere Plättchen, was sich ähnlich wie der Eulenspiegel, glaube ich, im Osten Berlins da halt wacker schlägt, ständig sinkt, aber nie untergeht, dass man dem natürlich da aufhilft. Es war auch dann diese Auflage mit dem Ergebnis, also mit der Aufdeckung der Sache, die verkaufte sich doppelt so hoch als die normalen. Danach ging es aber wieder normal weiter, weil, glaube ich, all die, die das nur gekauft hatten, um zu wissen, wie ich es nun denn gemacht hätte mit den Buntstiften, die waren von dem Rest des Blattes wohl derart entsetzt, dass sie dann es nie mehr kauften.
Ja, wir können es ja jetzt sagen, das Heft lässt sich ja nicht nachkaufen, also müssen wir jetzt auch keine Werbung mehr machen. Sie haben einfach durchgelinst unter der Brille, ne?
Ja, also sind Sie Brillenträger?
Ja.
Ja, wenn Sie jetzt Ihre Brille mal so nehmen und so ein bisschen mal nach links schieben, dann sehen Sie zwischen dem Brillenglasrand und Ihrem Nasenrücken, können Sie durchgucken. Und mehr habe ich nicht getan mit dieser Skibrille, die haftet auch gut an der Haut, weil die das Gummi ist. Und dann konnte ich die ganze Zeit den Gottschalk selbst sehen, wie er vor mir stand, mir die Stifte anreichte. Ich konnte auch die Stifte in ganzer Länge sehen und einfach ablesen, welche Farbnamen drauf standen. Ich hätte auch diese Farben gar nicht erkennen können, sagen wir vorne an der Spitze optisch. Ne? Mhm. Weil es da waren so eng aneinander liegende Gelbs und Blaus, da wäre ich aufgeschmissen gewesen, wenn ich auf diesen Stiften schön brav vom Hersteller der Name gestanden hätte. Bergblau oder Kristallblau und so.
Also doch schon ganz schön risikoreich gewesen. Satire oder Parodie setzt ja meist dann ein, wenn ein Geschehnis anfängt umzukippen, zur Farce wird oder in einer Sackgasse endet, stagniert, reaktionär wird gar. Wetten, das lebt nach 20 Jahren immer noch. Haben Sie nicht zu früh zum Dolchstoß ausgeholt?
Ach ja, wie gesagt, das war ja kein Dolchstoß gegen die Sendung, sondern es war eine Eulenspiegelei. Und ich denke schon, dass die Sendung in sich dazu neigt, sich zu parodieren, indem einfach die Natur dieser Wetten dazu angelegt ist, weil es muss ja immer irgendwie noch ein Dreh mehr kommen. Außerdem werden nur Wetten angenommen, die noch nicht da waren. Das heißt, man ist ja sehr geneigt beim ZDF, da beide Augen zuzudrücken bei den Wetten, damit es auch ja klappt. Also man erleichtert jetzt den Wettkandidaten erheblich. Die meisten würden schon durchfallen, indem sie das, was sie ursprünglich anboten, gar nicht halten können. Also da war zum Beispiel bei mir in der Sendung, war einer, der warf mit Fackeln brennenden nach oben und traf Luftballons. Da hat sich bei der Probe damals gezeigt, dass die Luftballons gar nicht alle ausgingen von der Hitze. Also hat man dann erlaubt, diese Fackeln oben mit Nägeln zu präparieren, die dann die Luftballons trafen, damit es ja klappt, ne? Also man hat da schon ein Interesse, den Unterhaltungswert dieser Wetten zu steigern. Und von daher war es eigentlich, geschah es denen nur recht, dass man mal aufzeigte, wie leicht eigentlich da zu schummeln ist und wie sehr auch so wohl geschummelt wird.
Ein Tipp vielleicht zum Schluss noch, wer Lust hat, es Ihnen nachzutun oder auch extrovertierterweise in die Sendung will, welche goldenen Regeln muss man beachten?
Ja, da kann ich auf die heutige Ausgabe der FAZ verweisen, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da habe ich das nochmal ausführlich dargestellt als Zeitzeuge.
Nein, nicht Herr Fritz, nicht jetzt Werbung für die FAZ, sondern sagen Sie es schnell.
Ja, für die FAZ brauchen wir keine Werbung zu machen, das ist ja das staatstragende deutsche Blatt. des Westens zumindest. Und da macht man keine Werbung. Die Zeitung braucht keine Werbung. Das ist eine Institution.
Sagen Sie noch schnell.
Oder wie der ORB, für den braucht man auch keine Werbung zu machen.
Das ist richtig, aber dennoch drei goldene Regeln. Sagen Sie es.
Ja, man muss also erstmal ruhig bleiben, weil die Tests, die vorher gemacht werden in Mainz, die sind nicht besonders schwierig zu bestehen. Dann muss man die Nerven behalten, wenn man zu dieser Sendung fährt. Und dann drittens muss man die Nerven behalten, wenn man das durchführt. Also zum Beispiel, denke, man verlernt auch gar nicht, was man da kann, wenn man das einmal gemacht hat. Also ich würde zum Beispiel auch, wenn ich dazu eingeladen würde, dem ZDF nochmal eine kleine Wette vorschlagen. Da ging es aber nicht ums Schmecken, sondern ums Riechen. Und zwar würde ich da vorschlagen, ich könnte nur am Geruch des Geldscheins eine Transfermark erkennen von der Westmark.
Top, die Wette gilt, sag ich mal. Wollen wir mal sehen, wann Sie wieder beim ZDF vorsprechen. Das war Bernd Fritz, Eulenspiegel bei der Titanic. Eigentlich ein Paradoxon, aber es hat damals geklappt vor 13, ja. vor 12,5 Jahren. Vielen Dank und schönen Urlaub.
Gute Nähe. Ja.
Tschüss.
Der ehemalige Titanic-Chef Bernd Fritz im Medienmagazin vom 17. März 2001. Er starb jetzt 71-jährig am Ostersonntag. Und wie es aussieht, wird er den meisten als Buntstiftwetter in Erinnerung bleiben. Und den Titanic-Machern? Tim Wolf, der aktuelle Titanic-Chef.
Also Bernd Fritz ist aus der Sicht auch der heutigen Titanic natürlich vor allem mit dieser Aktion, mit dieser Wette verbunden. Aber auch in einem Aspekt, der viele vielleicht gar nicht bewusst ist, Bernd Fritz hat es geschafft, ein Magazin mit einem Titel ohne Buchstaben über 100.000 Mal zu verkaufen. Das ist eine printhistorische Leistung darüber hinaus. Auf dem Titel damals war wirklich nur er zu sehen und Gottschalk, der auf seine Zunge zeigt. Das muss man erstmal hinkriegen. Und er bleibt durchaus auch für andere Aktionen in Erinnerung. Also überhaupt, glaube ich, derjenige, der die Aktionssatire bei Titanic möglich gemacht hat oder beziehungsweise prominenter gemacht hat. Und was auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, er hat den hervorragenden komischen französischen Zeichner Jean-Marc Reiser nach Deutschland gebracht und auch übersetzt. Und gerade, das weiß ich, unter unseren Zeichnern ist das mit Sicherheit das, was sie als die Großtat von Bernd Fritz ansehen und wofür sie ihm dankbar sind. Ja, also da ist auf jeden Fall einiges mehr als nur diese berühmte Buntstift-Wette. Und er hat auch etwas geschafft, er hat nämlich Titanic am Leben erhalten, als Titanic von einem betrügerischen Verleger zum nächsten überging. Und auch das ist eine Leistung, das muss zwar praktisch jeder Titanic-Chefredakteur leisten, aber er hat das besonders gut hinbekommen mit den zwei meistverkauften Heften unserer Geschichte. In seine Zeit fällt ja auch die berühmte Zonengabi, der berühmte einzige lustige Titel, den wir je hatten.
Wird es denn in der neuesten Titanic-Ausgabe eine Bernd-Fritz-Gedenkseite geben?
Es wird einen Brief an Bernd geben, geschrieben von einem ehemaligen Kollegen. Einen Abschiedsbrief, so wie wir das zumeist zu diesen traurigen Anlässen machen. Und dann überlegen wir noch, was es weiteres geben wird.
Tim Wolf, der aktuelle Titanic-Chefredakteur zum Tod von Bernd Fritz.
Der Podcast. Hören im Netz.
Im Podcast Bonustrack hören Sie noch etwas Passendes zum Thema Analog-Digital. Aus dem Medienmagazin vom 21. April 2007. Das Medienmagazin war vor genau 10 Jahren zu Gast in Las Vegas bei der NAB, der National Association of Broadcasters. Eine Messe mit Kongress und erstaunlicherweise, man glaubt es gar nicht, weil es wirklich schon 10 Jahre her ist, ging es um 5K, einer Demonstration des Fraunhofer Instituts. Aber hören Sie selbst. Das Medienmagazin heute aus Las Vegas, der Casino- und Unterhaltungshochburg im US-Bundesstaat Nevada, wo ein Medienkongress nicht einfach ein Kongress ist, sondern the World Largest Electronic Media Show. Das mit der Show ist eine glatte Übertreibung, wenn man die grauen, schmuck- und fensterlosen Messeräume sieht, in denen Klimaanlagen jegliche aufkommende Wärme runterkühlen, wie auch in Berlin, München oder Köln. Erst wenn man zum Aufwärmen heraustritt ins Disneyland für Erwachsene mit Schwebebahnen und Glitzerpalästen, realisiert man die ungewöhnliche Kulisse, die gerade gut genug war für eine Präsentation besonderer Art. Unter dem Motto "Die Cinema and Beyond" präsentierte Deutschland mit der Initiative "Deutschland, Land der Ideen" Spitzentechnologie der digitalen Kinoprojektion, die sogar US-Kollegen begeisterte.
My name is Christopher Nell. I'm a video editor from Burbank, California.
Ich finde, die Bilder, die wir in der Auflösung 5K gesehen haben, die Bilder aus einem Fußballstadion, waren erstaunlich. Ich habe mich nicht einen Moment gelangweilt.
Hi,
my name is David Ian. One of the things that I particularly enjoyed about.
Ich war ziemlich angetan, was das Land der Ideen aus Deutschland in diesem Jahr auf der NAB präsentiert hat. War der erstaunlichste technologische Fortschritt, den man auch sehen konnte. Und ich bin gespannt auf den Tag, wo das normaler Standard in der Filmindustrie ist.
And I'm very excited about the day when that will be the standard in the industry.
Organisiert hat diese Leistungsschau der digitalen Kinematografie Dr. Wolf Sieger, der Chef der deutschen Sektion der Digital Cinema Society. Angesichts der superscharfen 5K-Auflösung, die in Las Vegas gezeigt wurde, fragte ich ihn, ob damit der Celluloid-Film ausgedient habe.
Also Celluloid ist sicherlich dann out, wenn es um die Wiedergabe dieses guten Materials am Projektor geht. Der Projektor ist heute digital und spielt auch heute auch das Material wie ein von uns bekannter klassischer Videobeamer in den Kinoraum hinein. Film ist nach wie vor dort in, wenn es um sehr hohe Auflösungen geht, bei der Aufnahme. Es ist in diesem Jahr sogar so, dass die Firma Arri eine neue 16mm Kamera vorgestellt hat, die weggeht wie gestrichen Brot, weil man eben auch von diesem Material heute unter bestimmten Voraussetzungen durch das heute bekannte auch Scanning, das heißt das Übertragen der analogen in die digitalen Signale nach der Aufnahme, in der Lage ist, hochqualifizierte Bilder in super Auflösung zu geringen Kosten herzustellen. Also das digitale Zeitalter hat schon längst begonnen, aber das Analoge hat immer an bestimmten Bereichen noch seine Berechtigung.
Worin besteht denn jetzt überhaupt das Bedürfnis, das Kino zu digitalisieren? Lassen sich da bestimmte Effekte erzeugen, die kostengünstiger sind? Oder lassen sich damit bestimmte Trends auffangen, das heißt, dass die Leute dem Kino fernbleiben und man mit digitalen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Spielereien und hohen Effekten, die man zu Hause nicht reproduzieren kann, sie wieder zurückholt?
Ja, es ist zunächst mal so, dieses Bedürfnis ist nur sehr bedingt vorhanden. Es gibt viele Widerstände auch heute noch, und nicht nur in den USA, überhaupt digitales Kino einzuführen. Das hat damit zu tun, dass dieses Kino einfach nach wie vor einer der ältesten Standards ist, über die wir seit weltweit haben. 1909 wurde damals eine eigene Firma gegründet von dem Herrn Edison, der diesen Standard sozusagen patentieren hat lassen. Und das ist kaum heute noch denkbar, dass in der elektronischen Welt etwas vergleichbar lang halten wird. Insofern halten sich auch alle im Moment gerne noch an den Formaten 16mm und 35mm fest. Die Notwendigkeit zur Veränderung ist tatsächlich eher der Ökonomie geschuldet und zum Teil auch der Qualitätsverbesserung. Man kann heute nicht nur so gute Filme machen, wie sie traditionell auch im 35mm Bereich möglich waren. Man kann sie sogar besser machen. Vor allen Dingen, wenn man die Spule nicht zum dritten, sondern zum 25. Mal durch den Projektor hat laufen lassen, gibt es Kratzer, es gibt Staub, es gibt alle möglichen Veränderungen. Das gibt es natürlich alles in der digitalen Projektion nicht mehr. Und es gibt viel einfachere Formen, das Material auch von A nach B zu transportieren. Es gibt die Möglichkeit, das ganze Material über das Kabel zu versenden, über den Satellit laufen zu lassen. Also es sind eindeutig auch ökonomische Vorteile, die dafür sprechen, heute sich mit dem Thema digitalem Kino zu beschäftigen.
Die digitale Technik, die heute schon verfügbar ist, um Filme zu projizieren in Kinos, was man ja mal gelegentlich sieht, wenn Public Viewing gemacht wird bei Fußball und so weiter, da hat man immer noch das Gefühl, hier nicht ganz so brillante Bilder zu sehen. Sie haben hier in Zusammenarbeit mit Deutschland, Land der Ideen, eine Vorführung gestartet. Da ist mir fast die Spucke weggeblieben, so gestochen scharf war das. Wo ist zurzeit der internationale Standard, den Sie ja mit selbst mitbestimmen?
Also der internationale Standard, kann man sagen, ist ganz eindeutig von den Amerikanern hergestellt worden. Es gibt eine eigene Einrichtung, das ist die SMPTE. Das ist eine Einrichtung der Ingenieure für das Kino- und Filmwesen. Und die haben im Wesentlichen aus eigenem Antrieb gesteuert und mit gesponsert durch die Industrie versucht, einen eigenen digitalen Standard herzustellen, der der bisherigen Qualitätsanforderungen der analogen Welt genügt und darüber hinaus eine neue Möglichkeit für Kinoentwicklung in Bezug der Anwendungen ermöglicht. Solche Anwendungen können etwa sein die Entwicklung von sogenannten alternativen Content, wie wir sie beispielsweise bei einem Fußballspiel haben. Das kann sie genauso gut übertragen.
Das heißt, das muss ich kurz erklären, dass man sozusagen eine stationäre Kamera laufen lässt und damit das ganze Stadion in seiner detailreichen Vielfalt abbilden kann, sodass man nicht mehr schwenken muss eigentlich.
Ja, wir haben hier eine Präsentation gehabt, die so besser war als alles, was die Amerikaner bisher gesehen haben. Das kam aus Deutschland. Es ist eine Entwicklung des Fraunhofer-Institutes oder der Fraunhofer-Institute. Und die haben es geschafft, in einer bisher kaum gezeigten Auflösung ein gesamtes Stadion als ein Gesamtbild vorzufügen. Das letzten Endes so aussieht, als wenn man in der besten Loge im Stadion sitzt. Man hat keine Close-ups mehr, man hat keine Zooms mehr. Man sieht wirklich die Kleno-Leinwand als das gesamte Spielfeld. Und das ist ungewohnt, aber atemberaubend.
Es geistert immer so die Bezeichnung 5K. Ist das 5K? Ist das die Auflösung 5K?
Ja, es geht um die Auflösung, es geht um die Anzahl der Pixel und Linien in einem solchen Film. Und je mehr K das sind, also je mehr Tausende von Pixeln, desto höher ist die Auflösung.
Welche Konsequenz hat das für die Inhalte? Also beim Fußballstadion haben wir es schon gesagt, möglicherweise revolutioniert das dann später mal, wenn sich das durchsetzt, die Fußballübertragung. Aber Spielfilme oder was weiß ich, Dokumentarfilme werden wahrscheinlich hinterher genauso aussehen oder vielleicht doch nicht?
Also es wird, das ist meine Perspektive, sogar in Zukunft Verfahren geben, wo man, wie man es auch bei der CD mal gemacht hat, sogar versucht, nach der elektronischen Produktion rückwärtskompatibel kleine Fehler und Schwächen einzubauen, die diesen bestimmten Filmlook wiederherstellen. Das Bild in der elektronischen Darstellung, in der digitalen Stellung ist so irrsinnig klar, hat eine so außerordentliche Tiefenschärfe, dass es zum Teil das Auge sogar irritiert. Also wir werden theoretisch gesehen ein anderes Bild haben. Ich denke allerdings, dass der Kinogänger in Zukunft oft einen ähnlichen Eindruck haben wird, wie er ihn früher von den analogen Filmen auch gehabt hat. Und der neue digitale Film wird in seiner Art und Weise bearbeitet werden, um diesen Eindruck auch wiederherzustellen.